Von Meilen und Zeilen. Der Abenteuer-Podcast des Delius Glasing Verlags. Mit Schriftsteller und Globetrotter Tim Kruse.
Diese Folge geht an alle da draußen, die sich in ihren Vans, ihren Bullis, ihren Wohnmobilen, Wohnwagen oder Kastenwagen zu Hause fühlen. In der Welt unterwegs, die Geschichte des Caravanings ist unser Thema heute. Und es ist mein Lieblingsthema, denn ich fahre einen 36 Jahre alten Fiat Elnack auf Ducato-Basis. Die Autoren von In der Welt unterwegs, Christian Steiger und Thomas Wirth, haben dieses wunderschöne Buch geschrieben mit Fotos, die einen träumen lassen. Ja, und Texte, die einfach so nach Fernweh klingen und Zitaten wie diesem. Caravaning heißt, unterwegs zu sein, ohne dabei seinen Halt zu verlieren. Thomas und Christian, auf was für Gefährten und Geräten seid ihr denn auf diesem Planeten unterwegs?
Also, mein Leben begann natürlich auch mit einem Bulli, also mein Fahrleben, mein Autoleben begann mit einem Bulli, also mit einem alten T2 VW-Bus, den wir damals, als ich Abitur gemacht hatte, gekauft haben und als allererstes mal angemalt haben wie ein Zebra, weil wir dachten, wir kommen bis in die Sahara, sind aber auf der A8 schon gestrandet. Richtung München, haben es dann doch noch irgendwie bis Korsika geschafft. Und das war so irgendwie der erste intensive Eindruck, wie das so ist, mit einem Auto unterwegs zu sein, das einem auch das Zuhause bietet. Und das hat eigentlich, auch wenn zwischendurch ein bisschen Pause war, nie wieder losgelassen. Und heute fahren wir querbeet zum Testen die verschiedensten Autos in verschiedensten Größenklassen. Muss aber sagen, es ist weiterhin für mich eigentlich die ideale Größe, wenn das so im Fiat Ducato-Bereich dann endet, weil da bist du am agilsten, kannst überall hin, kannst überall stehen, kannst überall leben. Und das ist eigentlich das Fahrzeug, was mich heute noch am meisten bewegt.
Wie sieht das bei dir aus, Christian?
Bei mir gab es Anfang der 90er Jahre einen T2B VW-Bus mit Hochdach, aber in furchtbar porösem Zustand, der blieb nicht lange. Und dann hat eine ganz andere Urlaubsphase begonnen. Zuvor haben Thomas und ich übrigens so den einen oder anderen Camping-Schlüsselmoment gehabt beim Reisen durch Amerika, allerdings nicht in einem klassischen Camper, sondern ich erinnere mich an eine Reise Ende der 80er Jahre mit einem Ford LTD Station Wagon aus 77 und dann mit einem Ford Econoline Chateau, auch aus den 70er Jahren. Das Thema Camping kam dann wieder in mein Leben zurück, als ich bei Autobild gearbeitet habe verantwortlich war für Sonderentwicklungen und Neuentwicklungen. Und da hatten wir eine kleine Entwicklungsredaktion und haben angefangen mit Autobild Reisemobil. Und dann kam dieses Reisemobil-Thema mit Wucht in mein Leben, in das Leben meiner Familie und hat unser Freizeitverhalten grundlegend verändert. Was jetzt im Moment dazu führt, dass meine Frau ultimativ den Ankauf eines Fahrzeugs fordert, um nicht auf Testwagen angewiesen zu sein. Und in dieser schwierigen Entscheidungsphase sind wir jetzt gerade. Welche Größe ist richtig? Welches Format? Welcher Grundriss? Wie viele Betten? Und damit beschäftigen wir uns intensiv.
Da nimmst du mir schon meine letzte Frage weg. Also zäumen wir mal das Pferd von hinten auf. Ich wollte nämlich am Ende fragen. Mir geht es nämlich genauso. Also mein Fiat fällt auseinander. Ja, ich bin tatsächlich aus dem ADAC rausgeflogen, weil ich dieses Jahr so oft abgeschleppt wurde, dass die gesagt haben, nee Junge, mit dir ist Schluss. Also ADAC Plus Mitglied bist du bei uns nicht mehr. Das heißt, ich muss irgendwann auch was Neues kaufen. Und also nehmen wir meine letzte Frage zuerst. Wir müssen hier flexibel sein. Was kaufe ich mir denn jetzt, gerade mit E-Elektromobilität und dem ganzen Kram? Wo steuere ich denn hin?
Also ich würde nach wie vor zum fantasielosen Ducato-Kastenwagen greifen würde mir da eine sichere Bank wählen, weil also ich sehe kein Konzept mit E-Mobilität, das mir die Reichweite, die ich haben möchte. Ich bin ja so ein Wetterflüchtling. Ich muss die Möglichkeit haben, wenn mir die Umgebung oder das Wetter nicht gefällt, muss ich die Möglichkeit haben, vom Bayerischen Wald ganz schnell nach Kroatien zu kommen mit meiner Familie. Genau. Und deshalb, ich glaube, E-Mobilität bringt mich nicht weiter.
Da bist du einer Meinung, ne?
Ja, also da kann ich komplett folgen. Also ich will sagen, wer jetzt unterwegs sein will, der kommt um den Diesel nicht umhin. Ja, wie das in 5 Jahren aussieht oder 10, können wir heute nicht sagen. Die Entwicklungen werden natürlich da vorangehen. Aber wer jetzt reisen will, braucht noch einen Verbrennungsmotor. Und das ist ein Diesel im Reisemobil. Das funktioniert anders nicht.
Ja. Ist ja schade, ne? Also seitdem ich mein Ding habe, seit 12 Jahren, träume ich ja davon, dass man quasi das Dach pflastert mit Solar. Und dass dieses Solar mich antreibt, dass ich also nicht wie jetzt, in Holland war ich gerade, letzte Woche, für 2,05 Euro den Liter Diesel tanken muss und mein Ding schluckt halt 13 Liter. Das ist ja, das geht halt nicht mehr. Ja, aber das ist noch in weiter Ferne, denkt ihr, ne?
Das ist in weiter Ferne, was die Kapazität der Solarzellen anbelangt, auf jeden Fall. Die werden das wahrscheinlich auf längere Sicht auch nicht ausreichen, um Fahrzeugbatterien, also zum Fahren zu laden. Der Strom wird vielleicht reichen oder reicht, wenn ich stehe, um den Bedarf zu decken, solange ich nicht damit kochen muss. Wobei der Trend ja da auch weg vom Gas geht. Das heißt, wenn ich auch noch mit dem Strom kochen muss, also heizen muss und kochen muss, dann wird es auch da schon eng werden. Da sind die Kapazitäten einfach oder die Fläche zu gering und der Bedarf gerade an Heizenergie steigt ja dann auch im Winter, in die Sonneneinstrahlung dann doch kürzer ist und nicht so intensiv. Also die Lösungen sind da noch nicht so weit, dass wir das in Kürze umsetzen können.
Man muss über euch beide wissen, ihr seid Schulfreunde. Das finde ich total verrückt. Und ihr seid immer noch so eng befreundet, dass ihr jetzt zusammen dieses Buch geschrieben habt, In der Welt unterwegs. Wie viel wart ihr beiden denn überhaupt in der Welt zusammen unterwegs?
Ja, Christian sagte das ja vorhin schon. Also es fing tatsächlich an, also unsere Freundschaft in der Schule ging eigentlich damals los über alte Autos, Oldtimer. So kamen wir zusammen und haben da verschiedene verrückte Dinge gemacht. Schulprojektwochen mit Fahrzeugrestaurierung und so weiter. Wir hatten relativ wenig Ahnung, aber große Lust und das haben wir eigentlich ganz gut umgesetzt, ja. Und haben uns nie irgendwie verloren, ja, auch auf dem beruflichen Weg. Ich habe zwar noch ein bisschen was anderes gemacht, ein bisschen studiert und so weiter und Christian ist da ziemlich direkt in den Journalismus gegangen, aber über das Thema Schreiben haben wir uns immer sehr eng begleitet und in der Tat auch Anfang der 90er Jahre, eigentlich nee, Ende der 80er Jahre, 89 war das allererste Mal, sind wir gemeinsam in die USA gereist auf der Suche nach Schrottplätzen, ja, um einfach dann durch Colorado und Arizona und Utah und so weiter zu fahren, Texas, um
Wow.
Schrottplätze zu suchen und da unsere verlorenen Schätze dann irgendwie aufzuspüren und haben das auch tatsächlich geschafft, haben das gemacht, haben damals schon ein Buch gemeinsam gemacht, das also jetzt über 30 Jahre zurückliegt und ja, das gemeinsame Bücher machen, das haben wir nie aufgegeben. Das machen wir heute noch, ja.
Wie macht man es denn, Christian, so ein Buch zusammen zu schreiben? Also seid ihr da immer d'accord oder gibt es da auch wirklich Auseinandersetzungen inhaltlicherweise, sprachlich oder wie läuft das? Seid ihr so ein ganz harmonisches Team wie so ein gut funktionierendes Ehepaar?
Also ich glaube, in den vergangenen 30 Jahren haben wir schon den Weg gefunden, vieles voneinander zu wissen und von den Arbeitsweisen zu wissen und von den Qualitätsansprüchen, um nicht mehr alles einzeln absprechen zu müssen. Also sagen wir, in kreativer Hinsicht schon so ein altes eheliches Verhältnis.
Es gibt kein Ehepaar, das so gut funktioniert wie wir.
Lasst das nicht eure Frauen hören.
Es ist ja tatsächlich so, wir waren ja in der Tat mehr in der Automobilgeschichte als in der Welt gemeinsam unterwegs. Das hat im Ursprung mal angefangen, dass wir also, sagen wir, im Keller von Thomas Elternhaus angefangen haben, nach diesem Broken Dreams Bildband das große Alpha Spider Buch zu schreiben. Nicht, weil wir jetzt an Alpha Spider hatten, sondern weil damals der Franz Christoph Hehl als Verleger gesagt hat, die Welt braucht ein Alpha Spider Buch, es hat noch keiner geschrieben, dann macht ihr das jetzt mal. Und dann haben wir uns da in unserer Freizeit hingesetzt, haben ein Alpha Spider Buch geschrieben,
was dann ja ein Standardwerk
wo
wurde.
Er fünf oder sechs Auflagen erlebt hat.
Ja.
Und da muss es sich natürlich schon zurechtrütteln, ja, wie teilt man die Arbeit auf, wie tief recherchiert man, wie weit geht man, hat man unterschiedliche Qualitätsansprüche, aber das hat sich, glaube ich, bei diesem ersten Projekt so gerüttelt, dass wir das mit großer Freude häufig wiederholt haben.
Sag mal, wo habt ihr denn, um auf das Buch jetzt, das Aktuelle zu kommen, wo habt ihr diese unfassbaren Bilder her? Ja, aus den 20ern, dann dieser Ford mit seinem Holzhaus draufgebaut. Und wo kriegt man solche Bilder her?
Es ist natürlich schon eine wahnsinnige Recherchearbeit. Ja, man muss sich das ja so vorstellen, wenn man heute ein Mercedes SL-Buch macht, dann bedient man sich in der Clubszene und fragt ein paar private Sammler und fährt nach Stuttgart ins Mercedes-Archiv und ist dann ganz gut ausgestattet. Aber man hat natürlich eine wahnsinnige Kleinteiligkeit in der Geschichte der deutschen Caravaning-Branche, sodass man im Grunde überall recherchiert. Also man geht über die großen Bildagenturen Touren und Sammlungen. Man geht an Museen, man geht an private Sammler, man geht an die Hersteller, man geht in diesem Fall an die Hinterbliebenen von Journalisten, die in der Branche eine Rolle gespielt hat. Also wir haben tatsächlich alles probiert. Ja? Also ein ganz grandioser Fund war beispielsweise der Hinweis, den ich bekommen habe von einem langjährigen Kollegen, der sagte, ruf doch mal beim Kollegen Jürgen in Kiel an, der hat doch so eine große Automobilia-Sammlung. Das wusste ich, dass er die Automobilia-Sammlung hat, aber ich wusste nicht, dass der seit Jahren auch eine Campingabteilung hat und Campingprospekte sammelt. Und das waren also zum Beispiel ein paar ganz entscheidende Funde, die uns weitergebracht haben. Und ansonsten ist es einfach eine wahnsinnig intensive Fotorecherche bei den großen Fotoagenturen, die historisches Bildmaterial haben, also Preußischer Kulturbesitz und Ullstein und Süddeutsche und ich weiß nicht was. Und irgendwann findet man dann dieses eine Foto von den Wandervögeln, die in der Kaiserzeit irgendwie mit der Klampfe und mit dem Zelt Berlin verlassen haben und mit Mädels, die da wirklich schon um 1910 wie Hippies mit Blumen in den Haaren in der Natur sitzen und denkt sich, Chaka, das ist jetzt wirklich der Jackpot und das Bild, das im Grunde schon die halbe Geschichte erzählt.
Ja, super Bilder. Weißt du, allein wegen der Bilder lohnt sich das. Dieses Buch durchzublättern, da drehst du ja durch, denkst du, mein Gott, und ich komme mir schon irgendwie so ein bisschen wie ein Hippie vor heutzutage und denkst, die gibt es seit 90 Jahren, so Hippies wie mich? Ist ja völlig verrückt. Also fand ich ganz, ganz faszinierend. Habt ihr ein Lieblingsfoto?
Naja, es gibt schon verschiedene Fotos. Ich würde sagen, es gibt pro Epoche natürlich so ikonografische Fotos. Ja, da sind es natürlich in der Tat, wenn man die Wandervögel mal so außen vor lässt, ich finde diese ersten Fernreisen von dem Rockefeller zum Beispiel nach Nordafrika, das finde ich schon ziemlich eindrucksvoll, ja, weil man das war ja schon weit. Aber ich kann eigentlich in jedes Bild mich irgendwie, weil es immer eine Geschichte erzählt, verlieben und alle Bilder, die wir da drin haben, also vor allem die älteren, also die früheren Jahrzehnte, die sind so voll mit Stories, mit Anekdoten, mit Episoden, dass ich bei jedem Bild irgendwie mich eigentlich verweilen kann. Und glaub mir, es gibt so viel Material, das da nicht den Weg ins Buch gefunden hat. Ja. Das ist wirklich, also dieses ganze Thema ist sehr spannend und sehr vielschichtig und das hat in der Fülle einfach auch wahnsinnig viel Spaß gemacht.
Ja, allein der Rockefeller, du hast ihn erwähnt. Ja, was für ein Freak, wie der losgefahren ist. Der war damals Reisereporter, auch einer der Pioniere überhaupt in diesem Beruf des Reisereporters. Auch das steht ja alles in diesem Buch drin. Und auf was für Dingern die unterwegs waren. Da sind die bis nach Afrika gefahren, bis nach Indien gefahren mit diesen Dingern. Wo du denkst, das kann alles nicht wahr sein. Was für eine verrückte Zeit. Und wie weichgespült sind wir heutzutage, wo man sich schon so Gedanken macht, oh, Portugal, weiß nicht, da mögen die uns vielleicht nicht so. Ja, und damals, ey, was waren das für Abenteurer und wie weichgespült sind wir heute, oder?
Ja, so ist es wohl.
Und jetzt gibt's, also ich komme auf meinen Lieblingsmissbegriff, kommen wir zum Glamping. Ja, also Glamour-Camping, wo du wirklich merkst, so, das geht mir alles zu weit. Da habe ich dann irgendwann überhaupt keinen Bock mehr, in mein Wohnmobil zu steigen und irgendwo hinzufahren, wo diese Glamper rumhängen. Geht euch das auch ein bisschen so?
Ich wüsste gar nicht, wo ich Glamper getroffen hätte. Also ich glaube, das ist natürlich ein Begriff, der eine gewisse Zielgruppe umreißt. Und ich sehe sie nur so selten. Also ich sehe zum Beispiel, natürlich gibt's, man trifft immer wieder Campingkollegen mit sehr teuren und sehr großen Fahrzeugen, sagen wir, im Gegenwert eines Eigenheims. Ne? Dann steigt er aus dem Concours Centurion, Grundpreis 566.000 Euro. Aber das ist dann kein Clamper, sondern ganz einfach einer, der beruflich erfolgreich war, seinen Laden verkauft hat, die Kinder sind aus dem Haus, man wohnt nur noch in einer Eigentumswohnung und fährt jetzt in diesem Ding rum. Das ist eigentlich auch kein Clamper, sondern es ist komfortables Camping auf einem LKW-Chassis. Glamping, ich wüsste gar nicht, wo sie sind. Ja. Ich verwahr mich auch ein bisschen davor, dass ich Glamper bin, nur weil meine Familie sich ab und an mal ein Privatbad auf dem Fünf-Sterne-Platz wünscht. Ja, also für mich war das auch so ein Vehikel zum Beispiel, um meine damals pubertierende Tochter ins Wohnmobil zu kriegen. Dieses Argument, hier kommen Fünf-Sterne-Platz und Privatbad und das ist gar nicht so asketisch und so frugal und so. Die fand das alles ganz entsetzlich und wäre gerne irgendwie wieder ins Hotel gegangen. Als er dann Abitur hatte, war die erste Frage: Du Papa, wo kriege ich einen günstigen Kastenwagen her? Ne?
Super.
Also so gesehen, Glamping kann natürlich auch, oder sag mal, komfortableres Camping kann natürlich auch ein Vehikel sein, wenn man zweifelnde nächste Menschen auf den richtigen Weg zu bringen. Ne?
Ja, ist wie Hörbücher. Wo man dann plötzlich merkt, ach, es gibt doch mehr Leserinnen und Leser, als man denkt, die halt dann plötzlich Hörerinnen werden. Aber ist ja in Ordnung. In den letzten, ich würde sagen, 2 Jahren, eigentlich seit Corona, ist unser Lieblingssport, also das Caravaning, komplett aus dem Ruder gelaufen, finde ich. Also früher, als ich mein Wohnmobil vor 12 Jahren gekauft habe, da haben wir ja jeden Wohnmobilisten, der mir entgegenkam, wir haben uns alle gegrüßt. Wenn du das heute machen würdest, würdest du einen steifen Arm kriegen. Das ginge nicht mehr, weil dir einfach so viel entgegenkommen. Und es ist zum Beispiel so, ich wohne ja in Kiel und oben jetzt so Richtung Eckernförde gibt es einen Platz. Mittlerweile darf ich ihn verraten, er heißt Lindhöft. Das war der perfekte Platz. Er hat so einen kleinen Parkplatz, 10 Meter vom Strand entfernt. Der Strand war sehr kurz, damit warst du nur 20 Meter vom Meer entfernt. Und da zu stehen mit der Nase nach vorne, ich habe einen integrierten, das heißt, ich gucke vom Bett dann direkt aufs Meer, das war das Größte. Und seit einem Jahr steht da jetzt so eine 2-Meter-Barriere. Und die hast du halt mittlerweile überall. Es ist egal, ob du in Kroatien bist, in Frankreich bist, in Spanien, Portugal, Italien, überall stehen diese Dinger rum. Und ich muss sagen, die große Zeit der Freiheit mit dem Wohnmobil, für mich ist die im Moment so ein bisschen vorbei.
Also ich denke, das ist durchaus eine Beobachtung, die nicht ganz verkehrt ist, was natürlich daran liegt, dass diese ganze Branche nicht nur bedingt durch Corona, sondern war der Boom ja eigentlich vorher, hat er ja schon vorher begonnen. Das ist einfach eine Thematik, die lässt sich nicht umkehren. Die Zahl der Fahrzeuge, die unterwegs sind, hat zugenommen. Es hat natürlich nicht in gleichem Maße zugenommen, das Angebot, die Infrastruktur, die wir eigentlich brauchen dafür. Und das ist natürlich wie in vielen anderen Fällen auch, wenn zu viele das Gleiche machen, dann wird es halt mitunter eng. Jetzt ist natürlich schwierig zu sagen, die später kamen, haben weniger Recht als die früher da waren. Das ist ja auch nicht zwingend die richtige Betrachtung des Ganzen. Aber ganz klar, wenn alle nach Kroatien wollen oder alle an diesen einen Nordseestrand, dann wird es halt einfach zu eng. Und die Beobachtung sehe ich auch, und das schmerzt mich auch ein bisschen, dass die unbändige Freiheit, die dieses Reisen eigentlich immer versprochen hat oder sehr lange versprochen hat oder manchen versprochen hat, man muss es ja auch so sehen, es waren ja nicht alle so unterwegs, es waren ja auch immer schon Familien mit einem Wohnwagen 2 oder 3 oder 4 Wochen im Bayerischen Wald an einen Platz und die sind nicht rumgezogen. Mhm. Ja. Während diese Kastenwagenfraktion und jetzt natürlich auch sehr, sehr viele, die ein bisschen größer eingekauft haben, also ein bisschen zu den kleinen Integrierten, die sind natürlich sehr agil und wollen an die schönsten Plätze und immer ganz vorne. Und das sind zu viele geworden, um die Plätze, die wir da haben, die kommen an ihre Kapazitätsgrenzen. Das sehe ich ganz genauso. Und die einzige Lösung wird eben sein, dass sich das über die Zeit entzerrt, dass man halt nicht immer zu den gleichen Zeiten unterwegs sein kann. Mhm. Und dass natürlich auch das Angebot noch ein bisschen ausgebaut wird, beziehungsweise die Destinationen vielfältiger werden. Es gibt ja nicht nur diese 3 bekannten Ecken, sondern ich meine, da gibt es noch sehr, sehr viel mehr, ja, wo eben im Moment überhaupt keine Infrastruktur besteht. Ob man die an der Stelle dann immer ausbauen sollte, das ist eine Frage, die können wir hier nicht beantworten. Tatsache ist, die Gesellschaft drängt dahin im Moment.
Ja, ja.
Die drängt dahin, und die Antwort muss aber auch die Gesellschaft dann geben. Also wo wollen wir da die Grenzen ziehen?
Wobei die Antwort muss nicht nur die Gesellschaft geben, sondern sagen wir, manche Kommune, die, ich glaube, dass in Deutschland spektakulär viele Chancen einfach verschlafen werden. Ja, klar fehlt es an der Infrastruktur und fehlt es insbesondere an qualitätvollen Stellplätzen. Aber ich glaube, kürzlich war ich in Worms, ja, Worms am Rhein. Und der dortige Reisemobilstellplatz glänzt irgendwo zwischen einem verwaisten Festplatz und einer Bitumenfabrik irgendwo am Rande der Stadt. Ist grottenhässlich, eine reine Katastrophe, trotzdem stehen da irgendwelche Leute. Aber ich meine, da bleibe ich nicht stehen, da gebe ich kein Geld aus, da habe ich keine Lust, irgendwie einen Wein trinken zu gehen. Ich denke, dass viele, viele Kommunen in Deutschland einen riesigen Nachholbedarf haben und einfach ihre Potenziale brachliegen lassen. Ja? Und einfach, weil man immer noch ein vollkommen überkommenes und aus der Zeit gefallenes Bild vom Camper in den Ballonseitenen und im Maskelshirt hat, der seine eigenen Kartoffeln mitführt, damit er billig irgendwo durch die Gegend ziehen kann.
Ja, die ganze Gesellschaft hat sich halt verändert. Ja, also ich war gerade zu Hause bei meinen Eltern in Detmold und sprachen ganz viel über früher, wie die aufgewachsen sind und welche Möglichkeiten die eben hatten und welche wir heute haben. Ja, wir sind so viel reicher als die Generationen vor uns. Das ist unfassbar. Und was machen wir mit dem Reichtum? Also Reichtum ist jetzt nicht nur Geld, sondern auch Zeit. Ja, wir arbeiten alle weniger, wir genießen viel mehr unser Leben als früher. Und das endet natürlich darin, dass wir uns Wohnmobile zum Beispiel kaufen und viel unterwegs sind. Und ich bin Surfer und sehe es eben auf der Welle. Ja, du kannst in den Sommerferien brauchst du nicht mehr an den Atlantik zu fahren. Da kriegst du keine Welle mehr. Und zwar nicht, weil keine Welle ist, sondern einfach, weil so viele Surfer auf dem Wasser sind, dass du da gar nicht mehr auf die Welle kommst. Und das ist, glaube ich, so ein gesellschaftlicher Shift, der stattgefunden hat. Mehr Freizeit, mehr Geld, mehr unterwegs. Und plötzlich ist das Caravaning und alles, was damit verbunden ist, und für mich gehört Surfen eben auch dazu, also ein Surfbrett auf dem Dach siehst du ja an jedem zweiten Bulli hier oben, zumindest hier oben in Schleswig-Holstein. Und es ist irgendwie vorbei und mich macht das total traurig und macht mir auch Sorgen. Und die Frage ist ja, was gibt es dafür für Lösungen? Die kann man ja auch nicht nur auf die Kommunen packen, sondern wie soll das weitergehen in Zukunft?
Nee, das kann man nicht nur auf die Kommunen packen, das ist richtig, aber was Christian natürlich sagt und was stimmt, es gibt halt noch ganz, ganz viele Destinationen, die ihre Chance noch nicht erkannt haben. Und die liegen natürlich im Land, also in unserem, auch in anderen Ländern, ja. Da gibt es ganz viele spannende Gegenden, die einfach noch völlig unterentdeckt sind, ja, die sich aber entdecken lassen und die sich natürlich auch mit so einem Fahrzeug direkt hinfahren und anschauen, das geht ja viel einfacher, als wenn ich da erst irgendwie einen Gasthof oder ein Hotel brauche oder bauen müsste, das dann irgendwie in 80% des Jahres nicht ausgelastet ist. Aber da gibt es natürlich durchaus noch Chancen. Aber ich gebe zu, was du sagst, Tim, also ja, die richtige Welle oder im Winter im Schnee ist doch genau das Gleiche. Da
Ganz genau.
überläuft es dann die wenigen Plätze, die da vorhanden sind, weil viele halt dann doch diese Ziele ansteuern, die oder immer mehr diese Ziele ansteuern, die halt für Begeisterung sorgen. Und ja, das ist halt das Ergebnis der Demokratisierung. Ich meine, wir können halt immer mehr machen, ja, und die Möglichkeiten sind da, qua Zeit, qua Geld, qua Lust an diesen Themen, ja. Du hast ja heute auch Altersstrukturen, ja. Ich meine, früher bist du mit 60 nicht mehr auf dem Brett gestanden, heute machst du das halt noch.
Klar, ich habe 80-Jährige gesehen. Unfassbar.
Die stehen aber, wenn sie nicht auf dem Surfbrett stehen, stehen die auf dem Skiern, ne? Ich
Ja,
meine,
genau, auf dem Snowboard.
und das ist ja auch gut so, ja. Aber
Super, ja.
ja, es gibt halt mehr Nachfrage, ja. Und Europa ist halt so groß dann doch nicht, zumindest nicht, was diese Spots anbelangt, ja.
Und vor allem, das ist ja alles noch nicht zu Ende. Ich meine, lass mal alle Babyboomer im Ruhestand sein. Ich meine, das sind mental die jüngsten Rentner, die man sich vorstellen kann. Die haben auch noch irgendwelche Altersversorgungen und berufsständische Versorgungswerke, die irgendwie sechsstellige Beträge ausschütten. Also ich glaube, dass wir noch nicht am Ende der Welle stehen. Ganz klar, was die Destinationen betrifft. Das erinnert mich manchmal so ein bisschen an den Wohnungsmarkt in Hamburg. Eine Stadt, die
Ja.
irgendwie 108 Stadtteile hat, aber der Hamburger glaubt, dass davon maximal 20 bewohnbar sind. Also ich denke, es geht auch darum, dass man vielleicht auch mal versucht, andere Ziele zu entdecken. Also ein Beispiel, ich bin aus beruflichen Gründen sehr viel so in der Gegend im Böhmerwald unterwegs, ne? Südböhmen, Tschechien. Ja, da kann ich als Camper wirklich noch, sag mal, idyllisch in der freien Landschaft stehen und es passiert gar nichts und keiner stört mich und alles ist fein. Und ich gehe in meinen Landgasthof und lebe hervorragend, ohne dass der Laden überlaufen ist. Also ich denke, da kommt es auch sehr auf den
Das stimmt.
Einzelnen an, wie viel will ich. Ich meine, ich muss nicht immer dahin fahren, wo sie alle abhängen. Ja? Ich denke, da fehlt auch oft der Mut zu sagen, jetzt gehe ich mal in eine ganz andere Ecke. Und mir persönlich ging es so, immer wenn ich irgendeinen Stau umfahren habe oder eine Abkürzung gesucht habe oder irgendwo durch die Provinz gegondelt bin, habe ich Orte kennengelernt, die mich wirklich zutiefst berührt haben und wo ich mich gefragt habe, warum war ich da mein ganzes Leben noch nicht? Das ist ja grandios, ja.
Ja, das kenne ich absolut. Das geht mir auch wirklich so. Wie ist denn das eigentlich? Also ich bin vom Naturell her eher ein Rebell und halte mich nicht so furchtbar gerne an Gesetze. Also ich bin jetzt auch niemand, der irgendwie schlimme Dinge tut. Aber zum Beispiel, wenn ich mit meinem Wohnmobil unterwegs bin, ich schlafe da, wo es mir gefällt. Wisst ihr, wie da die Gesetzeslage ist in Deutschland und in den Nachbarländern?
Die Wiederherstellung der Fahrtauglichkeit ist ja immer unsere unser Lieblingsargument, wobei ich muss offen eins sagen, auch wenn ich wirklich irgendwo auf dem Waldparkplatz oder irgendwo draußen stand, ich habe noch nie irgendwo erlebt, dass irgendwie die Ordnungshut mit harter Hand gegen die Tür geklopft hätte und gefragt hätte, was ich da mache. Also ich glaube, dass wenn ich nicht unbedingt an den unmöglichsten Stellen stehe und übernachten möchte und dann noch den Grill auspacke und meine Campingmöbel, dass die Freiheiten, wenn ich ein bisschen kreativ bin, immer noch verhältnismäßig groß sind.
Ja, das finde ich auch. Also ich wurde einmal tatsächlich in Frankreich verjagt. Da hatte ich allerdings, das war so eine ganze Region, wo man nicht wild campen durfte. Ja, das fand ich auch in Ordnung. Das ist dann, damit man eben auf die Zeltplätze geht, das fand ich in Ordnung. Und dann wurde ich noch einmal nachts angeklopft. Das war aber jemand, der nach einer Jacqueline suchte. Das war ich dann nicht. Und ansonsten hatte ich auch noch nie schlimme Erfahrungen gemacht, was irgendwie vor allem, also ich bin am meisten natürlich in Deutschland unterwegs, was vor allem zeigt, wir leben ja dann doch in einem sehr, sehr freien, entspannten Land, wo man sich überhaupt keine Sorgen und Gedanken machen muss. Und deshalb liebe ich es auch so, einfach nur in Deutschland unterwegs zu sein.
Ja, ich würde es nicht auf Deutschland beschränken. Also das glaube ich, geht in anderen Ländern auch ziemlich gut. Ich bin viel in Italien unterwegs und ich bin in Italien sehr gern unterwegs und reise da ganz ähnlich, deswegen auch am liebsten mit unauffälligen Kastenwagen, die nicht so hoch, nicht so breit sind,
ja,
also die nicht so offensichtlich einfach ein Wohnmobil sind, und finde es dann ganz fantastisch, dann irgendwo mich in eine Wohnstraße zu stellen und dann nochmal durch die Altstadt zu laufen, was zu essen, was zu trinken, und am nächsten Tag geht es weiter. Und das funktioniert eigentlich auch immer sehr, sehr gut. Klar, campen kann ich da nicht. Ich kann da nicht anfangen, dann irgendwie meinen Grill auf den Gehsteig zu stellen und die Markise auszufahren und das alles abzuflattern, weil ich da jetzt campe. Ne? Das funktioniert natürlich nicht. Aber wenn ich mich da leise zurückziehe, ja, und nicht viel mache, dann funktioniert das bestens. Und ich erinnere mich auch an viele berufliche Fahrten, ob das Städte jetzt wie Berlin sind, wo ich dann einfach mit dem Reisemobil stehen kann, ja, ziemlich zentral sogar und völlig legal, ja, weil ich dann ja auch nicht Urlaub mache dort, sondern halt für eine Nacht oder maximal zwei Nächte in der Stadt bin. Und
das darf man, ne?
Ja, Wiederherstellung der Fahrtüchtigkeit. Ich meine, solange ich da jetzt keinen Urlaub verbringe, sondern eine Nacht stehe, wird auch kein Mensch was dagegen sagen, wenn ich mit meinem Fahrzeug nicht irgendwo stehe, wo ich nicht stehen darf. Also wegen des Gewichts zum Beispiel, ja, oder weil ich einen Bürgersteig versperre, ne? Dann darf ich da ja parken. Und parken ist, wo Parken erlaubt ist, kann ich auch mal drin schlafen. Das ist nicht das Problem. Ja.
Und seid ihr mal in Paris irgendwo im Sommer, wenn die Stadt nicht so voll ist, durch die Straßen so rund um den Eiffelturm gelaufen und habt gesehen, wie viele geduldete Camper mit Kastenwagen da stehen, die kochen und die Luken auf und die Wäsche aus der Luke gehängt. Also ganz, ganz augenscheinliches, geduldetes Wildcampen mit Blick auf den Eiffelturm.
Bois de Boulogne ist das. Bois de Boulogne, das funktioniert schon, aber die Frage ist natürlich, wie lang, und irgendwann werden es zu viele. Ja? Das muss man, muss man, glaube ich, schon sehen, dass die Tendenzen da vielleicht auch in eine Richtung gehen, dass irgendwann diese Systeme da überstrapaziert sind. Ich sehe es hier bei uns, ich wohne in Mannheim, direkt am Rhein. Zunehmend stehen da natürlich jetzt auch Fahrzeuge, also Reisemobile mit Kennzeichen aus irgendwelchen anderen Städten. Wenn die das eine Nacht machen, dann sagt da kein Mensch was. Wenn die da natürlich irgendwie eine Woche stehen und dann anfangen, sich da häuslich niederzulassen, dann wird das schon mal eng. Ja? Und dann muss man sich halt schon überlegen, ob eine Stadt wie jetzt unsere hier oder auch andere, was Christian vorhin sagte von Worms, dass wir einfach da Plätze schaffen, wo ich ohne großen Campingplatzanspruch einfach stehen kann. Ja? Und dann einfach meine 10 Euro die Nacht zahle oder 5. Und dafür bin ich relativ zentral, kann da stehen und habe vielleicht die grundsätzliche Möglichkeit, Wasser zu tanken und Wasser abzulassen, ja? Dass da ein Fernentsorgungsplatz noch ist. Ja? Da könnten sehr viele Kommunen noch entsprechend oder auch vielleicht auch im ländlichen Bereich noch aufrüsten. Ja?
Ja, wobei manche Kommunen echt locker sind. Also ich kenne hier in Hamburg, im Hamburger Osten, ich sage es jetzt nicht präziser, sonst ist der Geheimtipp weg, wirklich eine Stelle am Deich zwischen Wohn- und Gewerbegebiet, aber auch Gastronomie in der Nähe, fußläufig, man steht da richtig schön am Wasser. Und da ist ganz augenscheinlich das Übernachten auch für mehrere Nächte geduldet. Da ist also die Freie und Hansestadt Hamburg mal ganz cool und lässt die Leute da stehen Das funktioniert hervorragend. Also ich gucke immer, man hat ja immer irgendwie den bösen Blick und denkt sich so, versifft es hier oder verkommt es oder lassen die Leute da Abfall liegen? Nee, gar nicht. Also das scheint mit ein bisschen gutem Willen auf beiden Seiten doch, wenn man ein bisschen cool sein möchte als Kommune, ganz gut zu funktionieren.
Ja, man muss eben auch sagen, es ist total wichtig, dass wir, die Camper, rücksichtsvoll sind. Ja, und das sieht man eben auch nicht immer und das ist sicherlich ein Problem. Ja, dass du dann häufig irgendwo Klopapier siehst, obwohl eigentlich die meisten ja eigentlich ein Klo an Bord haben und ihren Müll irgendwo liegen lassen. Das ist halt auch problematisch, ja. Also da müssen echt beide Seiten auch achten, dass das vernünftig
Das
läuft.
ist richtig. Was mir jetzt so ein bisschen auffällt, ist, dass wir eigentlich über die Zukunft des Karawanings sprechen, nicht über die
Ja,
Historie und die
ja.
Geschichte. Und das eigentlich haben wir ein Buch geschrieben über die Geschichte und nicht über die Zukunft.
Hast du recht, wir sind komplett am Thema vorbei, aber so ist dieser Podcast. Frei wie wir alle. Aber das gibt dir die Chance, mal schnell noch am Ende dieses Podcasts über die Geschichte des Karawans zu sprechen.
Die ist ja so lang und so umfangreich, aber
Ich weiß, ich weiß.
da gibt es halt wirklich ganz, ganz fantastische Geschichten. Also von den Erfindern der 30er Jahre, die eben nicht nur Detlefs hießen, sondern auch Vasen, einen Menschen, den man heute überhaupt gar nicht mehr kennt. Das war eine Riesenentdeckung für uns jetzt, ne, in diesem Buch, dass es da jemanden gab, der in den frühen 1930er Jahren, also vor allen anderen, so einen Wohnanhänger konstruiert hat, ganz klein, ganz clever, super schick, mit absenkbarem Boden und einem Hubdach schon. Solche Dinge, die finde ich absolut faszinierend. Der sah auch viel moderner aus als die Autos, die ihn gezogen haben damals, muss man eben auch sehen.
Ja, die ähneln ja schon fast der Form von heute, muss man so schon
Ja,
sagen.
oder die heute sind immer eigentlich nicht weit weg von dem, was sie damals schon entwickelt haben. Ne?
Genau.
Das war also ziemlich weit gedacht schon, ja. Und dann, ja, wenn wir einen großen Sprung machen, Nachkriegszeit, ja, Thema Italien entdecken, ja, zuerst mit dem Roller und mit der NSU Quickly, ja, und dann die Kooperation mit dem Campingplatz Cavallino da nördlich von Venedig, der heute einer der ganz großen Plätze dort ist, ich glaube mit 12.000, bis zu 12.000 Gäste im Sommer und drei Wasserparks, also ein Riesending. Der aber seinen Ursprung eben hat in den frühen 50er Jahren. Und ein Luxushersteller wie Mikawa aus den 50er Jahren, der damals schon auf großen, also auf Buschassis Fahrzeuge, also Reisemobile gebaut hat, mit Bädern, die allen Ansprüchen, also sogar Wannenbädern, die allen Ansprüchen irgendwie genügten, die man damals so hatte. Und das kann man sich heute eigentlich gar nicht mehr vorstellen, dass es damals tatsächlich das schon so gab. Bis hin zu dem Massentrend dann der Wohnwagen in den 60er Jahren, wo dann
Tabat und so, ne? Ja.
Tabbert dann, der dann wirklich auch mit seiner Energie und seinem Ehrgeiz groß wurde und das auch lange und richtig gut durchgezogen hatte, der sagte, ich will hier Marktführer werden als Startup, hat er auch geschafft. Andere sind dann wieder untergegangen, aber dann auch so Geschichten wie Bürstner, die es ja heute auch noch gibt, Kehl am Rhein, wo die Lena Bürstner dann den Kunden, die dann ihren Karawan dort abgeholt haben, morgens das Frühstück an die Tür gebracht hat. Lena kam dann morgens mit dem dampfenden Kaffee und den frischen Brötchen und hat den Gästen, also den Kunden, ja, dann noch ein Frühstück serviert. Also solche Geschichten, ja. Und da gibt es wirklich jede Menge. Hümer darf man auch nicht ganz vergessen, mit seinem irren 900er dann in den 70er Jahren, mit einem riesen Auto, von dem dann nur 28 Stück gebaut worden sind. Aber eine ganze Entwicklung, die dahinter steckt. Also solche Themen. Oder warum dann so viele Ducatos heute unterwegs sind, wenn man sich überlegt, Fiat hatte damals einfach ziemlich genau zugehört und sich gefragt, was brauchen wir dann für ein Auto, wenn wir in dieser Reisemobilbranche auch Erfolg haben wollen und haben dann eben überlegt, naja, also die Impulse kamen sicher auch aus der Reisemobilbranche, aber haben dann überlegt, ja, da muss der Handbremshebel nicht zwischen den Sitzen sein, sondern links des Fahrersitzes, damit ich da durchlaufen kann, ja, und die Schaltung muss nach oben, damit das nicht im Weg ist. Solche Themen, ja, und das hat alles eben damit zu tun, dass wir heute da stehen, wo wir stehen, ja.
Ja, eine faszinierende Entwicklung. Und was waren das für Freaks? Ja, aus dem Nichts haben die das gebaut und überhaupt auf die Idee kommen, diese kugeligen, runden Dinger zu bauen. Und also ich habe euer Buch total gerne gelesen. Es ist natürlich auch mein Lieblingsthema. Und diese Fotos und die Geschichten, sie haben mich total fasziniert. Ich kann nur von weitem erahnen, wie viel Recherchearbeit da drin steckt und wie lange ihr dran gesessen habt. Und danke euch für das Buch und für das Gespräch. Großartig.
Tim, sehr gerne.
Sehr gerne, Tim. Vielen Dank.
Das war von Meilen und Zeilen. Der Abenteuer-Podcast des Delius Glasing Verlags. Mit Schriftsteller und Globetrotter Tim Kruse.